SWR 1 Arbeitsplatz mit Lena Stadler.
Was für ein außergewöhnliches Jahr liegt da hinter uns, oder? Die Corona-Pandemie hat unser gewohntes Leben absolut durchgerüttelt und auf den Kopf gestellt. Gerade und vor allem unser Arbeitsleben. Viele Bürogebäude sind seit dem Frühjahr fast vollständig verwaist. Das Arbeiten im Homeoffice hat Hochkonjunktur. Jeder, der kann, arbeitet von zu Hause aus und ist damit mal mehr, mal weniger glücklich. Für viele Beschäftigte ist Homeoffice allerdings nicht möglich. Verkäuferinnen in den Lebensmittelgeschäften müssen selbstverständlich am Arbeitsplatz sein. Das Pflegepersonal in den Krankenhäusern und in Altenheimen auch, ebenso die Müllarbeiter, um nur stellvertretend einige wenige Berufe zu nennen, die sich nicht ins Homeoffice zurückziehen können und die in dieser Pandemie ganz Besonderes leisten. Viele Menschen leiden auch finanziell und existenziell unter der Krise. Sie haben ihren Arbeitsplatz verloren oder sind seit Monaten in Kurzarbeit. Kulturschaffenden, Gastronomie und Hotellerie fehlt die Perspektive, wann sie wieder normal arbeiten oder öffnen können. Vielen geht dabei finanziell die Luft aus. Das Jahr endet nun still und leise. Wir befinden uns im zweiten Lockdown. Wir alle haben also viel Zeit. Deshalb umso schöner, dass Sie gerade zuhören. So können wir gemeinsam dieses Corona-Jahr nochmal Revue passieren lassen. Mit einem Jahresrückblick, wie Corona unseren Arbeitsalltag verändert hat. Der allererste Beitrag, bei dem es in unserer Sendung um Corona ging, lief am 1. Februar. Eine Firma aus Rastatt, die Mundschutze und Schutzanzüge für Krankenhäuser herstellt, erlebte plötzlich eine enorme Nachfrage. Wir erinnern uns, Alltagsmasken waren zu Beginn der Pandemie ein sehr knappes Gut. Unser Reporter Wolfgang Brauer hat die Firma damals für uns besucht und mit der Gründerin über die außergewöhnliche Situation gesprochen.
Mehrere unserer Fabrik wurden eigentlich von chinesischer Regierung beschlagnahmt. Die dürfen nicht für uns produzieren. Die schon fertige Ware haben die auch schon konfisziert.
Ausnahmezustand bei der Firma Dachschutzbekleidung. So heftig hat Gründerin Ming Gutsche in der fast 25-jährigen Unternehmensgeschichte noch nichts erlebt. Ihr Rastatter Unternehmen fertigt Mundschutze und Schutzanzüge und die sind seit dem Ausbruch des Coronavirus in China mehr gefragt denn je.
Es gab es schon mal in der Ebola-Zeit, war auch viel, aber jetzt ist irgendwie dreimal so schlimm als damals, habe ich das Gefühl. Ja.
Und ausgerechnet jetzt kommt von den Zulieferern keine neue Ware. Das Problem, Dach entwirft seine Produkte zwar in Rastatt, auch sitzen hier Lager und Logistik. Gefertigt wird aber in Asien. Gegen den Ausfall der Werke in China ist Ming Gutsche derzeit machtlos. Es dauert 3 Monate, bis die Atemschutzmasken in Rastatt sind. Im Moment wird deswegen alles ausgeliefert, was auf Lager ist. Auch für die Mitarbeiter ist die Situation eine Belastung.
Wir haben 12 bis 14 Stunden Tage seit Ende vergangener Woche. Und aktuell ist auch noch kein Ende in Sicht,
erklärt Lagerleiter Mario Bruder. Große braune Kartons mit Atemschutzmasken werden derweil in einen Lastwagen verladen. Normalerweise werden hier jeden Tag maximal 2 große 40-Tonner beladen. Jetzt sind es 4 bis 5. Auch ein Stockwerk höher in der Verwaltung stehen die Telefone nicht still. Im Minutentakt gehen E-Mails mit Bestellungen für Schutzkleidung ein. Matthias Wehrhahn aus dem Vertrieb lässt sich den Stress zwar nicht anmerken, aber auch er stellt fest,
die normalen Arbeitszeiten, ja, die kann man jetzt natürlich abhaken. Also ich fange jetzt zurzeit so zwischen 5 ja, und 6 Uhr an und das Ganze geht dann bis 19, 20 Uhr. Ich denke nicht an Überstunden. Der Fokus liegt auf der Arbeit, dass die bewältigt werden kann. Ob das jetzt 2 Überstunden sind oder 3, das interessiert mich nicht. Hauptsache, wir können die Kunden bedienen.
Das heißt ausschließlich Bestandskunden. Dach liefert nur an Firmen, Großhändler und Krankenhäuser. Und selbst die bekommen weniger, als sie bestellen. Aber immerhin, denn neue Abnehmer kann die Firma mit ihren 21 Mitarbeitern gar nicht mehr annehmen, erklärt Ming Gutsche.
Das hat uns einfach überrascht durch Coronavirus, dass wir einfach enorm Online-Bestellungen haben, die wir eigentlich gar nicht verarbeiten können. Ja, wir wollen nicht die Krisenkäufer bedienen.
Doch davon gibt es jede Menge. So bestellen noch immer mehr Privatkunden bei Dach. Über den Internetshop versuchen derzeit viele tausend Leute, an die begehrten Atemschutzmasken zu kommen. Und auch umtriebige Händler wittern ein Geschäft. Kürzlich standen morgen zahlreiche Transporter auf dem Firmenparkplatz und wollten direkt Atemschutzmasken mitnehmen. Die Händler waren so hartnäckig, dass Chefin Ming Gutsche drohte, die Polizei zu rufen, wenn die Lieferwagen nicht sofort vom Firmengelände verschwinden würden. Auch deswegen sieht Ming Gutsche keine Zukunft in dem unberechenbaren Krisengeschäft.
Also ich freue mich auf die Normalität, weil das ist nicht unser Business. Wir haben unsere Verpflichtungen gegenüber unseren Krankenhäusern, unserem Rettungsdienst, Pharmaindustrie, Lebensindustrie. Das sind unsere Stammkunden, die erwarten ja natürlich auch eine gesicherte Versorgung. Und das sehe ich auch als unsere Pflicht. Und gerade die Coronaviren machen wirklich so einen Strich durch unsere Rechnung. Ja, wir sind nicht froh darüber.
sagt Min Gutsche von der Firma Dachschutzbekleidung in Rastatt. Das war im Februar. Da war das Coronavirus irgendwie noch eine lästige Erscheinung, die auf einmal aber immer mehr die Nachrichten dominierte. Einige Wochen später dann der erste Lockdown. Nichts ging mehr. Hotels, Gaststätten, Einzelhandel, Schulen, Kitas, Friseure, alles dicht. Die Menschen zu Hause arbeiten am Schreibtisch oder in Kurzarbeit. Die Corona-Pandemie wächst sich zu einer Wirtschaftskrise aus. Am Beispiel von Maria aus der Nähe von Stuttgart haben wir gezeigt, wie sehr Corona das Leben vieler Menschen geändert hat. Maria war damals komplett in Kurzarbeit, ihr Mann hatte seinen Job ganz verloren. Alexander Winkler hat Maria im Frühjahr getroffen.
Es muss sich wie eine ziemliche Vollbremsung anfühlen, die Maria aus der Nähe von Stuttgart gerade erlebt. Vor Corona arbeitete sie in Vollzeit und bekam 2.000 bis 2.500 Euro pro Monat.
Und jetzt sind es keine 900 mehr.
Von denen irgendwie auch weiterhin Miete und Nebenkosten, Versicherungen und Altersvorsorge bezahlt werden müssen. Bei allem anderen wird gespart, so gut es geht.
Na, ganz klar. Wir kaufen Lebensmittel und das ist es. Da müssen wir natürlich auch feststellen, auch da erhöht sich manches, insbesondere dann auch in den frischen Bereichen. Alle anderen Ausgaben sind komplett eingefroren, ist ganz klar, da geht nichts.
Die Corona-Krise trifft Maria besonders heftig. Unter anderem, weil Maria, die in Wirklichkeit anders heißt, in der Luftfahrtbranche arbeitet. Viele Flieger sind am Boden. Und keine Flüge heißt für Maria keine Arbeit. Stand jetzt?
2 volle Monate mit Kurzarbeit 0.
Bei Kurzarbeit zahlt die Bundesagentur für Arbeit eigentlich 60% des ausfallenden Nettolohns. Wer Kinder hat, bekommt sogar 67%. Doch Maria kommt noch nicht mal auf die 60%, sie bekommt nämlich nur ein recht geringes Grundgehalt.
Darüber hinaus wird leistungsorientiert bezahlt, das heißt, je nachdem, wie gut meine Firma verkauft, bekomme ich mehr oder weniger Gehalt, je nachdem, wie oft sie mich quasi einsetzt. Und dann gibt's noch Pauschalbeträge. Damit ist pauschal abgedeckt alles, was sie an Nachtarbeit leisten, Wochenend- und Feiertagsdienste. Das Kurzarbeitsgeld erhalten sie ausschließlich auf das niedrige Grundgehalt.
Nicht das einzige Problem beim Kurzarbeitergeld, das findet auch Sozialforscher Stefan Sell von der Hochschule Koblenz. Vor allem niedrige Einkommensgruppen hätten es in Kurzarbeit schwer.
Wenn Sie beim Daimler arbeiten oder bei anderen Industrieunternehmen, dann ist 60% oder 67% zwar schmerzhaft, aber man kann damit über die Runden kommen eine Zeit lang. Aber wenn Sie im Hotel- und Gaststättenbereich arbeiten, wo ja ganz viele von Kurzarbeit betroffen sind, da ist 60% von weniger als 2.000 Euro ganz, ganz niedrig.
Marias Arbeitgeber hat ihre Kurzarbeit zunächst bis Ende Juni beantragt. Doch sie ist schon froh, wenn es nicht noch schlimmer kommt.
Ich denke, als allererstes, glaube ich, steht die Dankbarkeit, dass es diese Maßnahme der Kurzarbeit überhaupt gibt. Ich kann mir vorstellen, würde es dieses Instrument nicht geben, wären es ganz schlicht und ergreifend Kündigungen. Gleichwohl bleibt natürlich auch da die Sorge, das Thema Kündigung ist nicht ausgeschlossen, auch jetzt hier und heute nicht.
Was man Maria anmerkt, sie will sich nicht einfach mit der Situation abgeben. Was gespart werden kann, wird gespart. Jeder Zuverdienst wird angenommen, denn immerhin das geht in der Corona-Krise. Wer einen systemrelevanten Nebenjob hat, der kann sich damit sein Kurzarbeitergeld aufstocken.
Das ist eine gute Änderung, dass es jetzt eben erlaubt ist, bis zu seinem alten Gehalt zuzuverdienen. Und da habe ich jetzt das große Glück, ich habe jetzt wirklich die Möglichkeit gefunden, einen Nebenjob machen zu können, um mir da ein bisschen was dazu zu verdienen. Es sind einfach Zuarbeitende in einem Herstellungsbetrieb. Also was völlig Fremdes eigentlich, aber egal.
Sagt Maria aus der Nähe von Stuttgart. Sie haben wir im Frühjahr getroffen. Mittlerweile hat die Bundesregierung die Bezugsdauer des Kurzarbeitergeldes verlängert bis Ende nächsten Jahres. Denn gerade jetzt im zweiten Lockdown sind viele Firmen und Betriebe wieder darauf angewiesen. Erinnern Sie sich noch, als Sie im Frühjahr Hefezopf backen wollten, aber Sie im Supermarkt partout keine Hefe auftreiben konnten? Ähnlich war das mit Mehl, zeitweise auch mit Seife und vor allem Klopapier. Die Hamsterkäufer hatten zugeschlagen und gehortet, was das Zeug hielt. Sie haben deshalb im Frühjahr einen Brief der Woche von uns bekommen, geschrieben von Christoph Azzone.
Liebe Hamsterkäufer und Hamsterkäufer, Moment mal.
Entschuldigung, ich hatte noch die Backentaschen voll mit Vorräten. Egal, jetzt geht's aber. Also, liebe Hamsterkäufer und Hamsterkäuferinnen, ich schreibe Ihnen einen Brief, damit Sie sich freuen. Keine Sorge, Abgabe von Hamsterwitzen in diesem Brief nur in handelsüblichen Mengen. Obwohl, Hamsterwitze kann man eigentlich nie genug auf Vorrat haben, stimmt's? Genauso wie Klopapier. Dabei ist natürlich nicht jeder, der große Mengen kauft, gleich ein Prepper, also Endzeitprophet. Gestern hatte einer vor mir in der Schlange 3 Riesenpacken Vierlagiges auf dem Band. Die Kassiererin fragte, na, Hamsterkäufer? Nee, Berlin hat er zurück. Bei uns zu Hause wird einfach viel geschissen. Im Hintergrund werfen die leer gekauften Regale ein Echo zurück. Ein Hauch Nordkorea weht durch das Land. Aber, liebe Hamsterkäufer und Hamsterkäuferinnen, man muss ja schon froh sein, dass ihr auf Vorrat kauft. Statt klaut zum Beispiel aus Kinderkliniken das dort dringend benötigte Desinfektionsmittel. Passiert alles. Das sind dann Gangsterprepper. Sammeln Sie eigentlich auch schon die besten Hamsterrezepte? Es gibt nach meiner Recherche genau 3. Nudeln mit Tomatensauce, Spaghetti-Ketchup und Dosenravioli. Spätestens, wenn wir das alles aufgegessen haben, wissen wir, wozu das ganze Klopapier gut ist. Willkommen in Sergeant Preppers Lovely Koch Club Band. Aber ein wenig ratlos lassen Sie mich schon auf meinen Vorräten sitzen, liebe Hamsterkäufer und Hamsterinnenkäufer. Wegen der äußerst geringen Gefahr zu erkranken, sind Sie bereit, Ihr Leben umzustellen. Sie stornieren Reisen, werden häuslich. Aber wegen der sehr realen Gefahr Klimawandel auf ein bisschen Lebensstandard zu verzichten, da schaltet man auf stur? Und übrigens, seit Stubenhocken der neue heiße Scheiß ist, macht es mir nur noch halb so viel Spaß. Ich war schon Stubenhocker, da habt ihr noch in die Hand und nicht in die Armbeuge genießt. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Fan Christoph Azzone.
Eins gehört gehört. SWR1.
Heute mit einem Jahresrückblick auf dieses verrückte Corona-Jahr. Das erste halbe Jahr 2020 war für viele ziemlich hart und anstrengend, einfach nervenzehrend. Doch im Sommer, nach überstandenem Lockdown, da hatte man das Gefühl, es sei wieder ein bisschen sowas wie Normalität eingekehrt. Sogar Verreisen war wieder möglich, wenn auch mit Einschränkungen. An den Autobahnen in Rheinland-Pfalz gab es plötzlich Corona-Teststationen. Wer aus einem zum Risikogebiet ernannten Land zurückkam, musste sich testen lassen. Unser Reporter Wolfgang Brauer wollte im August wissen, wie das Arbeiten dort abläuft und hat Menschen getroffen, die an der Corona-Teststation an der Autobahn 64 nahe Trier gearbeitet haben.
Autobahn A64, kurz hinter der Grenze zu Luxemburg. Auf dem Parkplatz Markusberg bei Trier hat das Deutsche Rote Kreuz eine Corona-Teststation aufgebaut. Mehrere Container glitzern in der prallen Sonne.
Hier wurden durch Firmen verschiedene Containersysteme aufgebaut, quasi eine kleine Containerstadt. Musste Elektrizität geschaffen werden, wir mussten Hygienebereiche schaffen mit Duschen, WCs.
Sagt Christian Keilen vom DRK-Kreisverband Trier-Saarburg, der die Corona-Teststation leitet. Rund 50 Ehrenamtliche und Bundeswehrsoldaten arbeiten hier in 2 Schichten. Wer sich testen lassen will, fährt von der Autobahn einfach in die Station auf dem Parkplatz. Dort steht an einem kleinen runden Tisch schon Sabine Rotz bereit und nimmt die Daten der Reisenden auf.
Also ich habe mit dem Montag gestartet. Es war schweißtreibend. Ich habe von den 9 Stunden ungefähr 7,5 hier in der Sonne gestanden und die Menschen in den Autos angesprochen, alle Daten aufgenommen, aufgeklärt, den Kindern schon mal ein bisschen Ängste genommen.
Die 42-Jährige aus Schweich macht diesen Job ehrenamtlich.
Ich bin hier, weil ich zum einen beamtete Lehrerin bin, Ferien habe, lange Zeit vor Corona nur halbe Zeit arbeiten durfte und das eh schon schlechtes Gewissen gemacht habe. Und über Freunde angesprochen wurde, die beim Roten Kreuz arbeiten und dachte, ja, jetzt kann ich endlich was tun.
Sonst hilft Sabine Rotz 4-mal im Jahr bei Blutspendeterminen in ihrer Gemeinde und nimmt dort ebenfalls Daten auf. Die Corona-Teststation ist aber noch einmal eine andere Herausforderung.
Ich hatte anfangs ziemlich Angst und ich habe immer noch sehr großen Respekt. Aber ich denke, wenn man sich schützt, Schutzkleidung, Abstand, Hygiene, dann sollte das zu schaffen sein.
Die Grundschullehrerin hat eine dicke Schutzbrille, Mundschutz und Handschuhe an. Als nächstes ist Familie Ersoy aus Wittlich dran. Der Vater, die Mutter und die 4 Kinder haben schon eine lange Reise hinter sich. Sie waren im Urlaub in der Türkei. 3 Tage sind sie mit dem Auto gefahren. Wenige Kilometer vor ihrem Ziel nehmen sie noch geduldig den Corona-Test in Kauf. Vater Enim Ersoy.
Ehrlich gesagt, ja, habe ich Angst. In Medien, was wir hören, also dass viele Menschen sterben, ist nicht wie normale Grippe.
Sabine Rotz schreibt alle Daten auf, damit die Testabstriche der Familie eindeutig zugeordnet werden können.
Den Mund ganz weit aufmachen und die stecken euch ein Stäbchen rein. Das kennt ihr vom Kinderarzt.
Dann fährt die Familie mit ihrem Auto zwischen 2 Container. Dort stehen schon 2 Helfer des Roten Kreuzes in weißen Schutzanzügen mit hochgezogener Kapuze, Schutzbrille und Mundschutz.
Einmal laut A sagen. Und den Rest
ein bisschen höher.
Genau. Und dann perfekt. Ist okay.
Während der unangenehme Abstrich für die Familie nach 5 Minuten vorbei ist, müssen die Helfer weiter in der Hitze im Schutzanzug ausharren. Kein Vergnügen, meint Thomas Gerath, der normalerweise als Rettungssanitäter arbeitet.
Man zieht praktisch den Anzug an und schwitzt, weil das Teil ist wasserundurchlässig. Das heißt also, man kann die Körpertemperatur bzw. die Feuchtigkeit gar nicht abgeben und es ist äußerst unangenehm.
So wie in einer Sauna. Nur etwa 30 Minuten können die Tester so an einer Station arbeiten. Nach einer Pause kommen sie wieder zum Einsatz. Für Lehrerin Sabine Roths ist die Arbeit an der Covid-19-Teststation an der A64 bereits vorbei. Am Montag beginnt für sie wieder die Schule. Aber sie hat viel gelernt.
Jede Menge. Ich nehme ganz viel Positives hiervon mit.
Sagt diese Lehrerin, die im Sommer an einer Corona-Teststation bei Trier ausgeholfen hat. Ein weiteres Thema, das im Sommer vor allem Eltern kleiner Kinder beschäftigt hat und heute auch häufig noch beschäftigt, das Schnupfendilemma. In Zeiten von Corona ist für viele ein harmloser Schnupfen ein Alarmzeichen. Denn wer weiß schon genau, ob nicht doch etwas Ernsteres, also das Coronavirus, der Auslöser ist. Die Kindergärten haben deshalb nach dem Lockdown im Frühjahr ihre Regeln verschärft, wann ein Kind zu Hause bleiben muss. Für die Eltern oft ziemlich anstrengend, weil sie wieder ausfallen bei der Arbeit oder sich um eine Betreuungsalternative kümmern müssen. Unsere Reporterin Katharina Fortenbacher-Jahn hat sich im Sommer in Freiburg umgehört, was die strengen Schnupfenregeln für arbeitende Eltern bedeuten.
Ob vor dem Kindergarten oder am Spielplatz. Für Mütter wie Eva und Theresa dreht sich im Moment sehr viel um ein Thema. Nämlich Schnupfen.
Die Farbe des Schnupfens ist schon essentiell, ist schon ein Thema morgens am Frühstückstisch.
Also natürlich haben wir unsere Kinder auch vorher nicht in den Kindergarten oder zur Tagesmutter gegeben, wenn sie wirklich erkältet waren. Aber wenn sie jetzt bei jeder kleinen laufenden Nase nicht in die Betreuung können, dann sehe ich da ehrlich gesagt schwarz.
Wenn ich schon an die Rotznasensaison denke, ja, habe ich Respekt davor, weil ich einfach kein Backup habe. Das heißt, wenn meine Kinder, die eine nicht in die Kita und die andere nicht in den Kindergarten darf, ich einfach nicht zum Arbeiten gehen kann.
Die Kinderärztin Ulrike Grundmann versteht die Sorgen gut. Mindestens 80% der Eltern mit Kindern mit leichtem Schnupfen oder Husten wären zu normalen Zeiten nicht zu ihr gekommen, schätzt sie.
Sie werden entweder von der Kita oder von der Schule dazu aufgefordert oder sind einfach verunsichert, wie sie mit dem Dilemma umgehen sollen.
Denn während in der einen Einrichtung ein leichter Schnupfen erlaubt ist, schicken andere auch gesunde Geschwister heim oder fordern Corona-Tests. Die Breisacher Gemeinschaftspraxis hat dafür separate Sprechzeiten eingerichtet. Dabei hat die Erkältungssaison noch gar nicht angefangen.
Aktuell ist es mit einem guten Praxismanagement machbar. Aber selbst dann, wenn die Covid-19-Zahlen so klein bleiben und auch selbst wenn aufgrund der Schutzmaßnahmen auch andere Infekte weniger häufig übertragen werden, würde alles andere darunter leiden.
8 bis 10 Infekte macht ein kleines Kind jeden Winter durch, erklärt Ulrike Grundmann. Jedes Mal ein Covid-19-Abstrich wäre sehr belastend für die Kinder. Und Eltern, wie Eva, haben jedes Mal neue Fehltage bei der Arbeit.
Da kann man eine Weile seine Ferien aufbrauchen. Hat mein Mann jetzt auch gemacht, aber dann wird es natürlich irgendwann schwierig. Man merkt schon, dass die Nerven immer dünner werden und dass natürlich auch der Arbeitgeber das eine Weile mitmacht, aber dann irgendwann vielleicht auch ungeduldig wird.
Und so ist der gemeine Schnupfen auch für Arbeitgeber ein großes Thema. Im Industrieverband WVIB in Freiburg schauen viele mit gemischten Gefühlen auf den Herbst. Trotz begründeter Hoffnung auf eine wirtschaftliche Erholung, sagt Hauptgeschäftsführer Christoph Münzer.
Wir können Kitas, Kindergärten und Schulen eben auch den Eltern den Rücken frei halten, den sie ja brauchen, wenn wir wieder zu voller Arbeitskraft auflaufen wollen. Das ist eine Spagatsituation.
Die Klagen sind bei der Landespolitik angekommen. Ein einfacher Schnupfen ohne weitere Krankheitszeichen, haben Kultus- und Sozialministerium in Baden-Württemberg Ende der Woche erklärt, soll kein grundsätzlicher Ausschlussgrund mehr sein. Konkrete Empfehlungen erarbeiten sowohl Baden-Württemberg als auch Rheinland-Pfalz.
Das würde ich definitiv befürworten, ja. Und vor allem die Kinder, die nicht ihre 8 bis 10 Abstriche so nach jetzigem Stand der Dinge über das kommende Halbjahr ertragen müssten.
Sagt Kinderärztin Ulrike Grundmann. Und das sehen Eltern ganz ähnlich.
Doch, das wäre auf jeden Fall schon eine Erleichterung.
Die normalen Krankheiten kommen ja trotzdem. Erhoffen wird man sich doch, dass da einfach wieder so ein bisschen Normalität herrscht auch. Wir werden sehen.
Ja, wir werden sehen, sagte diese Mutter im Sommer und hatte noch Hoffnung, dass sich trotz Corona-Pandemie alles wieder ein bisschen normalisiert. Das Gegenteil ist eingetreten. Wir sitzen aktuell im zweiten Lockdown. Das alte Jahr endet still und leise. Ohne Weihnachtsfeiern, ohne Glühweinmärkte, ohne Theater, Kino, Konzerte, Restaurantbesuche. Letzteres mit wenigen Ausnahmen. Keinen richtigen Restaurantbesuch, aber sowas Ähnliches konnten Wohnmobilbesitzerinnen und Besitzer noch bis vor kurzem am Bodensee erleben. Dort hat ein Wirt das Wohnmobil-Dinner ins Leben gerufen. Wer mit dem Wohnmobil kam und in der Nähe parkte, bekam ein Drei-Gänge-Menü serviert. Thomas Wagner hat sich das angeschaut.
Unterwegs mit Rosi.
Das ja Panna Cotta, gefüllte Pfannkuchen mit Vanillesoße. Ja, und schnell laufen.
Rosi, Kellnerin im Sternen in Uldingen-Mühlhofen, zieht sich eine dicke Jacke über, hastet mit dem Dessert über den riesigen Parkplatz vor dem alteingesessenen Traditionsgasthaus.
Jetzt gehen wir ans Wohnmobil und bringen Sie das hier. Der Hauptgang hatten Sie schon gehabt. So, bitteschön. Ist bei Ihnen ein besonderer Anlass?
Ja, wir haben Hochzeitstag.
Sie haben Hochzeitstag, dann wünsche ich Ihnen alles Gute.
Dankeschön.
Weiße Tischdecke, zwei halbgefüllte Rotweingläser auf dem Tisch. Simone und Jörg Eid aus Geislingen lassen es sich gut gehen in ihrem Wohnmobil. Vom nahegelegenen Gasthaus haben sie sich ein leckeres Menü servieren lassen.
Ja gut, das ist natürlich jetzt eine Alternative zum Restaurant auf alle Fälle. Man sitzt doch im Warmer, man sitzt auch nicht daheim jetzt unbedingt, wo man jetzt eigentlich ans Haus sowieso schon gebunden ist, sondern es ist einfach der Vorteil, man ist doch ein bisschen außerhalb, man kommt ein bisschen raus und kann jetzt im Wohnmobil ein bisschen was Besonderes habe vom Essen her dann und sich da ein bisschen verwöhne dann.
Mittlerweile stehen 5 Wohnmobile auf dem Parkplatz. Rosi, die Bedienung, steuert mit ihrem Tablett mal dieses, mal jenes an.
Zum Glück, die Wohnmobile retten uns so ein bisschen, diese Aktion. Die Leute fahren mit ihrem Wohnmobil bei uns auf dem Parkplatz und werden von unserem Servicepersonal in ihren eigenen rollenden 4 Wänden bedient.
So Juniorchef Martin Möcking. Ein Gast hatte ihn im Gespräch auf diese Idee gebracht, Anfang November, als auch der Sternen schließen musste. Seit 4 Wochen bietet Möcking nun ein Wohnmobildinner an, direkt auf seinem Parkplatz nebenan.
Gut, die Wohnmobile sind wichtig für uns. Also ohne das würde es also zumindest unter der Woche mau aussehen. Also am Wochenende ist es die Hälfte ungefähr vom Umsatz.
Hochbetrieb in der Küche. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter drangieren, klopfen, hacken und putzeln, was das Zeug hält. Dass sie alle ihren Job behalten haben, hängt auch mit den Wohnmobilen draußen vor der Tür zusammen. Seniorchefin Sabine Möcking.
Also wir haben unser Küchenpersonal nicht in Kurzarbeit geschickt, die schaffen durch, weil wir sie natürlich brauchen. Wir haben jeden Tag ganz schön zu tun.
Manuela und Florian Geisler aus Meckenbeuren lassen es sich in ihrem Wohnmobil gut gehen auf dem Parkplatz vor dem Restaurant.
Ich bin entlastet, ich muss nicht in der Küche stehen. Man wird hier bedient, wie im Restaurant und noch viel besser, weil irgendwie ist es hier eine intime, gemütliche Atmosphäre zu viert und das genießen wir ganz besonders.
Die servieren, sobald man ankommt, mit Kerze und Blumen und Servietten. Das ist ein richtiges Event.
Thomas Wagner mit einem Bericht über das Wohnmobil-Dinner am Bodensee. Wegen der mittlerweile verhängten Ausgangssperre hat das Restaurant die Aktion gestoppt, will aber weitermachen, sobald die Corona-Pandemie es wieder zulässt. Und mit diesem Beitrag endet unsere SWR1-Arbeitsplatz-Podcast-Ausgabe der Jahresrückblick, wie Corona unseren Arbeitsalltag verändert hat. Am Mikrofon war Lena Stadler. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche alles Gute.
SWR1 Arbeitsplatz.